Das ist eine gute Frage Podcast.
Der Podcast zur Klimakrise.
Und zur Energierevolution.
Von Cornelia.
Und Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast. Wow, was für turbulente Wochen. Für die Trump-Show gibt es eine zweite Staffel und in Deutschland wird die Ampel zur Fußgängerampel und hat damit keine eigene Mehrheit mehr. Dabei poppen gerade mehrere Krisen auf, die dringend gelöst werden müssen. Die deutsche Wirtschaft steht am Abgrund. Bei vielen Zukunftstechnologien verlieren wir immer mehr den Anschluss. Trumps America First Politik stellt Europa hinsichtlich der Bedrohung durch Russland vor ganz neue Herausforderungen. Die aktuelle Welt Ordnung zerbricht und die Klimakatastrophe schreitet immer mehr voran, ohne dass die Welt ernsthaft gegensteuert.
Herzlich willkommen auch von mir. Wir wollen aber auf gar keinen Fall in Weltuntergangsstimmung verfallen, sondern werden heute einmal die verschiedenen Krisen sortieren und somit ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen. Angesichts des Scheiterns der Ampelregierung werden wir auch Bilanz über deren Leistung ziehen. Wir werden beleuchten, was gut gelaufen ist, aber auch welche politischen Fehler gemacht worden sind. Dazu schauen wir uns die Energiekrise, die Klimakrise und auch die Probleme der deutschen Wirtschaft und die Lage in der Ukraine nochmal genauer an. Und wir diskutieren, welche Probleme dringend gelöst werden müssen und wie sinnvolle Lösungen aussehen können.
Ja, das ist also ein wirklich dickes Brett, das wir heute bohren wollen. Ja, wir haben eine Vielzahl von Krisen, die miteinander verwoben sind und dann tauchen wir doch mal gleich in die erste Krise ein, den Zustand unserer Wirtschaft. Und ich glaube, es war die Heute-Show, die das Geschäftsmodell Deutschland wirklich treffend zusammengefasst hat. Wir kaufen billiges Erdgas aus Russland, die USA sorgen für unsere Sicherheit für lau und wir verscherbeln überteuerte Autos an China. Und das funktioniert halt alles nicht mehr.
Das ist doch die perfekte Überleitung zur Energiekrise. Die ist auch die Hauptursache für das Stottern der Wirtschaft. Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine brummte unsere Wirtschaft. Wir sind erstaunlich gut durch die Corona-Krise gekommen und dann sind die Energiepreise aber regelrecht explodiert. Lass uns doch nochmal rekapitulieren, wie wir in die aktuelle Misere geschlittert sind, wo und wann die großen Fehler gemacht wurden und wie wir da wieder rauskommen.
Naja, viele datieren die Energiekrise mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Dabei hat die Energiekrise schon lange vorher begonnen. Russland hat ja die deutschen Gasspeicher systematisch leerlaufen lassen. Die Gaslieferungen wurden gedrosselt und das schon zu der Zeit von der Regierung Merkel, also der GroKo. Das heißt, die Energiekrise, die kam mit Ansage. Und wie hat die GroKo reagiert? Na gar nicht. Es gab gar keinen Plan B zur Erdgasabhängigkeit von Russland. Da gab es die Hoffnung, naja, das wird schon wieder. Nach dem Angriff auf die Ukraine hat die Ampel unter enormem Zeitdruck einen Plan B entwickelt. Robert Habeck machte die viel kritisierte Verbeugung in Katar, um an Gas zu kommen. Und im Deutschlandtempo, wie Scholz sagte, also in wenigen Monaten wurden LNG-Terminals gebaut, also Flüssiggas sollte jetzt auch aus den USA zu uns nach Deutschland kommen, um erstmal Schlimmeres zu verhindern. Und das hat auch irgendwie geklappt. Denn wäre die Gasversorgung ganz zusammengebrochen, ja, dann hätten das viele Industriezweige in Deutschland nicht überlebt. Und die Wirtschaftskrise, na, die wäre dann eine ganz andere gewesen.
Wobei gerade der Bau der LNG-Terminals heftig kritisiert wurde. Flüssiggas ausgerechnet aus den USA, wo jetzt Donald Trump Präsident ist. Eine sichere Energieversorgung sieht auf jeden Fall anders aus. LNG aus den USA ist auch aus Klimaschutzsicht eine Katastrophe. Es gibt Studien, die zeigen, dass es für das Klima besser wäre, gleich Kohle zu verbrennen, weil bei der Förderung in den USA große Mengen an klimaschädlichem Methan in die Atmosphäre entweicht und auch der Schiffstransport nicht ohne ist. Das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hatte vorgerechnet, dass man die vielen LNG-Terminals gar nicht braucht, da wir bei der Energiewende sowieso mit der Zeit immer weniger Gas importieren werden. Zumindest dann, wenn die Energiewende funktioniert, wir also immer mehr erneuerbare Energie nutzen und die Klimaschutzziele im Auge behalten.
Naja, das mit den LNG-Terminals war halt eine Quick-and-Dirty-Entscheidung. Für den Klimaschutz ist es auch sicherlich erstmal nicht hilfreich, wenn wir LNG-Terminals bauen. Aber wenn die Terminals am Ende gar nicht gebraucht werden, ja, weil wir bei der Energiewende viel schneller vorankommen, als wir uns es heute vorstellen können, dann ist das auch kein großer Schaden für das Klima. Damals war es wichtig, ein starkes Signal an die Wirtschaft zu senden. Das Signal sollte sagen, wir sorgen für die Energiesicherheit, koste es, was es wolle und das schnell. Das sollte eine Beruhigungspille für die Märkte sein. Ja, und das hat am Ende auch gewirkt. Die Gaspreise sind dann am Ende viel schneller gefallen, als es erwartet wurde.
Trotzdem wäre das doch die Chance gewesen, besser zu kommunizieren, dass wir uns auch schnellstmöglich vom Erdgas verabschieden müssen. Dass das bei der Bevölkerung gar nicht angekommen ist, haben wir doch spätestens bei der Diskussion um das Heizungsgesetz erlebt. Donald Trump, der den Flüssiggashahn auf- und zudrehen kann, wie er will, ist jetzt Präsident. Und in Deutschland wurden 2023 so viel Gasheizungen gebaut wie noch nie.
Na, da willst du mit dem Kopf auf die Tischkante hauen. Der wirklich große politische Fehler beim Heizungsgesetz war der Doppelwumms davor. Na, der Doppelwumms, der die Energiepreise stabilisieren sollte. Die Energiekrise hat doch allen eindringlich gezeigt, Erdgas ist ein sehr unsicherer Energieträger. Wer sich davon abhängig macht, der muss mit drastischen Preisschwankungen rechnen. Dann kam die Regierung und hat gesagt, egal was auf der Welt passiert, wir sorgen dafür, dass Erdgas für alle bezahlbar bleibt. Notfalls halt mit einer horrenden Staatsverschuldung. Da hat Christian Lindner noch nichts von der schwarzen Null erzählt und die wie einen heiligen Gral vor sich hergetragen. Eine Vollkaskoversicherung für die Erdgasheizung. Macht euch keine Gedanken, verbrennt weiter Erdgas, so viel ihr wollt. Das war die Zeitbombe, die dann beim Heizungsgesetz explodiert ist.
Aber die Regierung musste doch wegen den hohen Energiepreisen reagieren. Du hast doch gesagt, es ging um ein wichtiges Signal an die Wirtschaft.
Ja, aber da hätte man differenzieren müssen. Gaspreisstützung für die Wirtschaft, ganz klar ja. Aber billiges Gas für alle? Nein, auf gar keinen Fall. Beim Erdgas für die Heizungen, das hätte man dann ganz anders kommunizieren und dann auch die Unterstützung gestalten müssen. Die Botschaft hätte sein müssen, Erdgas ist ein unsicherer Energieträger. Da können wir den Preis nicht für alle auf Dauer niedrig halten. Das geht einfach nicht. Das kostet zu viel Geld. Die Unterstützung, die hätte abhängig vom Einkommen passieren müssen. Warum haben wir bei der Riesenvilla mit Erdgasheizung und Pool Erdgas subventioniert? Das versteht doch kein Mensch. Niemand hat Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer gezwungen, Erdgasheizung einzubauen. Das war deren freie Entscheidung. Ja, wo war denn da die FDP, die gesagt hat, der Markt, na der Markt, der soll das regeln.
Nur Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu unterstützen, wäre mit der FDP doch gar nicht durchsetzbar gewesen.
Ja, und genau das ist das Problem. Die FDP, ja die FDP, die redet doch immer vom Markt. Und wenn der Markt dann mal wirklich zuschlägt, ja dann ist bei der FDP der Reflex da, die eigene Klientel vor dem Markt zu schützen. Was soll denn dann das ganze Gerede vom Markt? Das ist doch nur leeres Gefasel. Die Aufgabe des Staates wäre doch, soziale Verwerfungen zu verhindern und nicht die Einkommen von Besserverdienenden zu bewahren, wenn sie mal eine falsche Entscheidung wie den Bau einer Gasheizung getroffen haben. Hey Mann, was wäre das für ein Signal gewesen, wenn alle Menschen mit hohem Einkommen plötzlich über Alternativen zur Gasheizung nachgedacht hätten, weil die Gasheizung für sie zu teuer geworden ist? Das wäre dann ein richtiger Doppelwumms für die Wärmewende und den Klimaschutz gewesen.
Ha, das wäre super gewesen. Denn so viele Menschen betonen immer, dass sie keine Verbote wollen. Und selbst gut gemeinte Ratschläge und Hinweise auf die Tatsache, dass wir Dinge verändern müssten, weil sie uns sonst einfach zu teuer zu stehen kommen, werden ja mittlerweile gleich in die Ecke, so von wegen, die wollen mir was verbieten, gesteckt. Die Preise sind dann auch recht schnell wieder runtergegangen, weil die Regierung auch bei der Gasbeschaffung massiv in die Märkte eingegriffen hat. Trotzdem jammern alle, dass wir in Deutschland viel zu hohe Energiepreise haben. Bleiben wir doch mal beim Gas. Wie viel höher sind denn die Gaspreise jetzt gegenüber der Zeit vor der Energiekrise?
Okay, na dann schauen wir uns doch dazu mal die Großhandelspreise an. Nehmen wir doch als Referenz mal das Jahr 2019, also vor der Corona-Krise und der Energiekrise. Da lag der Gaspreis im Großhandelsbereich zwischen 1 und 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Im Corona-Jahr 2020 ist er dann sogar noch weiter gesunken und dann ab 2021 schon spürbar gestiegen. Da hätte eigentlich die GroKo schon aktiv werden müssen. Da war schon was im Busch. Die GroKo hatte 2014 und 2015 aber zugestimmt, die deutschen Gasspeicher an Russland zu verscherbeln und die hatten die Kontrolle darüber. 2021 war die Absicht Russlands erkennbar, dass da irgendwas gemacht werden sollte, die Preise nach oben getrieben werden sollte, denn die haben die Gasspeicher in Deutschland nicht mehr, wie sonst üblich, vor dem Winter aufgefüllt. Und bis zum Angriff auf die Ukraine, da stiegen die Preise dann schon zeitweise auf 10 Cent die Kilowattstunde. Die Spitze, die hatten wir dann nach Kriegsbeginn im August 2022, da explodierte der Gaspreis regelrecht auf Werte von über 30 Cent pro Kilowattstunde.
Wow, die Preise sind um das 30-fache in nicht mal 2 Jahren gestiegen. Das haben heute die meisten schon wieder total verdrängt.
Klar, da musste was passieren und die Ampel hat ja auch recht schnell dann die Kontrolle über die Gasspeicher übernommen, was Robert Habeck dann als zuständiger Minister gemanagt hat. Und er hat dann natürlich versucht, überall auf dem Weltmarkt Gas zu organisieren, Gas nach Deutschland zu bekommen. Na und da kam es zu dem berühmten Foto mit dem Diener von Habeck in Katar.
Das klingt aus deinem Mund immer so abfällig. Hättest du es denn anders gemacht?
Na, ich glaube nicht. Ich meine, was hätte Habeck denn anderes machen sollen? Das Problem hatte die GroKo verursacht und er musste es lösen. Die Preise waren so hoch, Faktor 30, wie gesagt, dass die Wirtschaft kurz vor dem Kollaps stand. Das Foto war ein wenig unglücklich, aber sicherlich auch nicht geplant. Damals musste Erdgas her und zwar schnell und egal wie und egal von wem.
Das hat am Ende auch besser geklappt als befürchtet.
Ja, die warmen Winter infolge der Klimakrise waren dann auch noch hilfreich. Es gab dann 2022 ein Auf und Ab der Preise. Bis Februar 2023 sind sie dann wieder auf 5 Cent die Kilowattstunde gefallen und pendeln seitdem zwischen etwa 2,5 und gut 5 Cent pro Kilowattstunde hin und her.
Das ist weit weg von den Extremwerten, aber immer noch etwa doppelt so hoch wie 2019.
Ja, wie die Heute-Show schon festgestellt hat, die Zeiten des billigen Erdgases aus Russland sind endgültig vorbei. Wir haben jetzt nun mal keinen billigen Pipeline-Anschluss mehr nach Sibirien, das ist so. Und jetzt treiben die LNG-Importe den Preis nach oben. Das heißt LNG, Flüssiggas aus USA und sonst wo. Die Preise in Deutschland sind aber deswegen auch nicht mehr abnormal hoch. Andere Länder haben auch diese Versorgung das Problem damit. China, Japan, Südkorea, die haben ähnliche Preise, da sie auch auf LNG-Importe beim Gas angewiesen sind. Ja, und die USA, die haben halt eigenes billiges Gas und damit einen Kostenvorteil. Das wird die nächsten Jahre so bleiben, da hilft kein Jammern. Das ist halt so. Industrien, die Produkte herstellen, in denen die Erdgasmenge dann am Ende den Preis bestimmt, ja, da wird man in den USA und in Ländern mit direktem Zugang zu eigenem Erdgas immer billiger etwas herstellen können. Daran müssen wir uns anpassen oder wir versuchen halt, diese Industrie in Deutschland mit horrenden Mitteln staatlich zu subventionieren. Da müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir das bei allen durchhalten können.
Über welche Branchen reden wir da eigentlich?
Naja, für Kunstdünger zum Beispiel, da brauchst du richtig viel Erdgas. Genauso für die chemische Industrie oder die Glas- oder die Papierherstellung oder halt die Baustoff- oder Metallindustrie.
Branchen wie die Chemieindustrie haben aber auch kräftig Alarm geschlagen. Aber klar, Kunstdünger kannst du recht einfach per Schiff von überall her zu uns holen. Der Transport von Produkten wie Glas ist da nicht ganz so einfach. Da muss man aufpassen, dass es heile ankommt. Und dadurch steigen natürlich die Transportkosten.
Ja, aber selbst Glas wird inzwischen von China aus überall hin in die Welt verschifft. Trotzdem sind in Deutschland die Glaspreise stark gestiegen. Glasflaschen wurden zum Beispiel viel, viel teurer. Und entweder werden dann die Produkte, die in den Glasflaschen verkauft werden, teurer oder die Nachfrage sinkt. Oder einzelne Kundinnen und Kunden weichen zum Beispiel auf Plastikflaschen aus und das setzt dann die Glasindustrie unter Druck.
Wir verwenden in Deutschland aber nicht nur Erdgas, sondern doch auch Erdöl, Kohle und Strom. Ist da die Lage die gleiche?
Naja, bei Erdöl und Kohle ist der Unterschied nicht so krass. Deren Preise bei uns hängen aber auch mit den Transportwegen zusammen, die ja recht lange sind, wenn man die Sachen nach Deutschland bringen will. Länder, die ihre eigenen Steinkohle- oder Erdölvorkommen haben, haben natürlich da einen Kostenvorteil. Der Gaspreis schlägt auch auf den Strompreis durch, weil teure Gaskraftwerke, auf die wir ja derzeit immer noch nicht verzichten können, die Preise für alle anderen Kraftwerke nach oben treiben. Das teuerste Kraftwerk bestimmt bei den aktuellen Rahmenbedingungen den Preis für alle. Und wir haben zudem noch recht hohe Abgaben und hohe Netzentgelte. Dafür ist die Stromversorgung bei uns auch vergleichsweise sicher. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Qualität hat halt seinen Preis. Diese ganzen Punkte, die werden dann bei den Strompreisen häufig übersehen. Und dann werden die hohen Preise gerne nur auf den Ausbau der erneuerbaren Energien geschoben. Und das ist natürlich vollkommener Unfug.
Ja, eine sichere Stromversorgung ist echt was wert. Das wissen wir beide zu schätzen, nachdem wir 4,5 Jahre in Südspanien gelebt haben und immer wieder Stromausfälle hatten. Dann gehen wir doch mal zurück zur Ampel. Sie wurde ja für die Misere der Industrie stark kritisiert. Immer mit dem Verweis, die Energiepreise wären in Deutschland zu hoch, die Ampel hätte versagt. Aber was würden denn die anderen Parteien machen? Gut, AfD und BSW, die würden vermutlich sofort nach Moskau fahren und einen Kniefall machen, um wieder billiges Pipeline-Gas zu bekommen.
Das ist doch naiv. Also selbst wenn du Putin die Füße küsst, würde er uns doch kein billiges Gas mehr verkaufen. Ich meine, warum sollte er? Erstmal müsste man die Pipelines wieder reparieren, was teuer ist und was man dann am Ende auch auf die Gaspreise umlegen muss. Und dann müsste Russland ja auch seine Ausgaben für den Krieg irgendwie wieder reinbekommen. Und wenn wir dann wieder am russischen Gas hängen und Putin dreht aus irgendwelchen Gründen auch immer wieder den Gashahn zu, ja, dann wiederholt sich doch das ganze Theater der Energiekrise. Vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir andere Alternativen haben, aber am Ende ist es doch wieder dramatisch für Deutschland. Eine Erdgasabhängigkeit, mit der wir auch noch das Klima ruinieren, das ist doch für Deutschland eine ganz schlechte Option.
Richtig. Für die CDU-CSU wäre der Russland-Kniefall vermutlich keine Option. Was ist dann deren Plan für niedrige Energiepreise für die Industrie? Werden die es in der nächsten Regierung besser machen?
Na, also außer Kritik kommt da bisher noch keine schlüssige Lösung, kein Konzept. Sie fordern niedrigere Strompreise. Das ist ja tendenziell richtig und das ist auch wirklich gut und wichtig für die Energiewende. Aber das geht ad hoc nur, wenn der Staat mit richtig viel Geld den Strompreis nach unten drückt, also mit staatlichen Subventionen, was dann auch indirekt irgendwie bei der Industrie ankommt. Aber die Gelder dafür, die müssen ja irgendwo herkommen. Das Bürgergeld kürzen oder sonst irgendeine Sau durchs Dorf treiben, na, das würde am Ende nicht viel bringen. Und eine höhere Neuverschuldung, ja, die will die Union auch nicht.
Das hört sich erstmal nicht danach an, dass die Lage in Deutschland nach einem Regierungswechsel besser wird. Wenn du gefragt wirst, was würdest du denn dann in der jetzigen Situation vorschlagen?
Also ich finde, wir müssten uns erstmal in der Energiefrage wirklich richtig ehrlich machen. Billige Energieträger aus fossilen Energien sind Geschichte, Punkt. Für weniger als 1 Cent pro Kilowattstunde werden wir kein Erdgas mehr bekommen. Und da wir aus verschiedenen Gründen aus der Erdgasnutzung aussteigen sollten, muss der Staat ja auch noch irgendwie lenkend eingreifen. Das heißt, er wird dafür sorgen müssen, dass das Erdgas teurer wird. Und das will ja auch die Union, also CDU und CSU, über eine steigende CO2-Steuer erreichen. Gleichzeitig fallen die Preise für Solar- und Windkraftanlagen und Batteriespeicher dramatisch und das jedes Jahr und das immer weiter. Und sie sind heute schon mit Abstand am billigsten und der Abstand wird weiter zunehmen. Also ganz klar, die Zukunft, die gehört alleine aus ökonomischen Gründen den erneuerbaren Energien. Da brauchen wir über Klimaschutz gar nicht reden. Aber auch bei den Erneuerbaren hat Deutschland Standortnachteile. Solarstrom kostet beispielsweise in Saudi-Arabien nur ein Drittel von dem, was wir in Deutschland berappen müssen. Das heißt, wir werden auf Dauer höhere Energiepreise haben als andere. Egal ob fossile oder erneuerbare Energien, alles andere zu behaupten ist unseriös. Die Industrie, ja, die muss erstmal beantworten, welche Produkte sie unter diesem Hintergrund in Deutschland überhaupt dauerhaft noch konkurrenzfähig produzieren kann. Wir brauchen eine öffentliche Diskussion, welche Industrien wir aus strategischen Gründen in Deutschland halten wollen. Das kann dann auch was kosten. Das bedeutet aber, dass weiterhin erwünschte, aber energieintensive Industrien dann auch dauerhaft subventioniert werden müssen. Das sind die politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen.
Das heißt, du empfiehlst Subventionen für Industrien, wie zum Beispiel die Stahlindustrie. Das erscheint mir jetzt irgendwie strategisch sinnvoll, oder? Und das dauerhaft?
Nein, nicht unbedingt. Also Stahl ist erstmal ein Allerweltsprodukt. Wir müssen überall die Risiken abwägen und dann müssen wir diskutieren, welche Industrien wir wirklich halten wollen. Ich würde eher in Hightech-Produkte reingehen, also Chips, Speichertechnologien, Elektromobilität. Für grünen Stahl brauchst du künftig viel Wasserstoff. Den werden wir importieren müssen und dann stellt sich schon die Frage, bringen wir den grünen Wasserstoff teuer zu uns oder halt das Stahlwerk dahin, wo der Wasserstoff billig sein wird? Grünen Stahl gibt es ja noch nicht auf der Welt. Vielleicht haben wir ja sogar Wettbewerbsvorteile, wenn wir bei grünem Stahl schnell sind. Aber auch da gibt es große Fragezeichen.
Aber müssen sich deine Hightech-Produkte nicht ohne Subventionen am Markt durchsetzen? Die KritikerInnen werden wieder meckern, dass aus ideologischen Gründen viel Geld für grüne Technologien verbrannt werden soll. Für die AfD, aber auch Teile der Union und der FDP ist eine schnelle Energiewende oder eine schnelle Einführung der Elektromobilität Teufelszeug.
Naja, die sollen erstmal nach China zu Xi Jinping fahren und mit dem über Zukunftstechnologien reden. China versucht gerade in den Bereichen Solarenergie, Batterietechnologie oder Elektromobilität Weltmarktführerschaft zu erlangen. Da fließt viel staatliches Geld. Damit ist es auch praktisch gelungen, in all diesen Bereichen ganz vorne mit dabei zu sein. Bei Solarmodulen und Batterien kommst du an China gar nicht mehr vorbei. Unter US-Präsident Joe Biden haben die USA über den Inflation Reduction Act über 300 Milliarden Euro an Steueranreizen und Subventionen für saubere Energien und Elektromobilität rausgeballert. Ein Dreifachwumms auf Pump. Und wir sagen, naja, deutsche Unternehmen, die sollen halt von selbst irgendwie auf diesem Markt konkurrenzfähig werden oder noch schlimmer, wie die CDU, CSU und AfD es fordern, gar weiter auf Verbrenner setzen. Also hallo, das ist doch ein wenig naiv und Realitätsverweigerung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auch in Deutschland viel Geld in Zukunftsindustrien stecken will, dann geht das doch nur über Schulden. Die sind in Deutschland ein rotes Tuch, zumindest bei der FDP und der Union.
Naja, wenn der Wettbewerb auf dem Weltmarkt total verzerrt ist, dann helfen doch keine lauwarmen Appelle ganz alleine. Und Zölle, die jetzt eine ganz neue Rolle spielen, die sind ja auch nicht wirklich hilfreich, die verzögern das Problem ja bestenfalls. Schulden sind auf Dauer auch keine gute Idee. Ja, die USA werden mit ihrer Rekordverschuldung früher oder später nämlich auch massiv Probleme bekommen. Aber wenn China und die USA ein unfaires Spiel spielen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben auf oder wir spielen mit. Wir haben doch tolle Köpfe und Unternehmen in Deutschland und die muss man jetzt unterstützen, wenn wir mit vorne dabei sein wollen. Ja, Donald Trump wird sich eher wieder der Öl- und Gaswirtschaft widmen. Und sein Unvermögen, die Zukunftstechnologien zu erkennen, das ist unsere Chance. Und die müssen wir jetzt nutzen. Vielleicht ist das auch unsere letzte Chance. Das darf man nicht falsch verstehen. Dauersubventionen für energieintensive Industrien, die sind generell keine gute Idee. Aber Schulden für eine Anschubfinanzierung in Zukunftstechnologien, das darf kein rotes Tuch mehr sein. Sonst werden wir technologisch immer weiter durchgereicht und haben bald keine funktionierende Wirtschaft mehr. Und somit immer weniger zukunftsfähige Arbeitsplätze und finanzielle Sicherheit für die Bevölkerung. Es ist ja sowieso ein Wunder, dass Deutschland trotz der schwarzen Null so gut noch dasteht. Da sollten wir doch auch mal stolz drauf sein.
Wie meinst du das? Alle reden doch davon, dass Deutschland im internationalen Vergleich besonders schlecht dasteht. Christian Lindner hat Deutschland als kranken Mann Europas bezeichnet. Unser Wirtschaftswachstum pendelt doch schon lange um Null herum, während die Wirtschaft in den USA und in anderen Ländern wie Spanien spürbar wächst. Ich glaube, die USA hatten 2023 ein Wirtschaftswachstum etwa so um die 3%. Spanien liegt ein wenig drunter, zwischen 2,5 und 2,7. Die Zahlen variieren da etwas nach Quelle. Davon kann man in Deutschland doch momentan nur träumen.
Ja, Spanien investiert wirklich sehr clever, seine Wirtschaft zukunftsorientierter aufzustellen. In Spanien hat nach Corona auch der Tourismus wieder kräftig angezogen, das kann man also nicht ganz vergleichen. Und neue Schulden sind nicht so ein Drama wie in Deutschland. Aber schauen wir doch mal ein wenig genauer auf das oft zitierte Wirtschaftswachstum der USA. Ja, Kunststück. Da muss man nämlich auch auf die Neuverschuldung in den USA schauen. 1,8 Billionen Euro im laufenden Jahr, also 1.800 Milliarden Euro an neuen Schulden. Wenn du so viel Geld auf Pump in die Wirtschaft ballerst, dann ist es kein Wunder, dass die Wirtschaft wächst.
Wobei die US-Wirtschaft ja auch um den Faktor 6 größer ist als die deutsche.
Naja, dann teile die Schulden einfach mal durch 6. Stell dir mal vor, jemand wird in Deutschland vorschlagen, nächstes Jahr einfach mal locker 300 Milliarden Euro an neuen Schulden aufzunehmen. Ja, heia Popeye, dann wäre vielleicht was los in der Diskussion, in den Talkshows. Beim Wirtschaftswachstum vergleichen wir doch ständig Äpfel mit Birnen. Wir vergleichen eine schuldenfinanzierte US-Wirtschaft mit aberwitzigen staatlichen Ausgaben mit einem noch recht soliden Staatshaushalt in Deutschland. Wir vergleichen eine US-Wirtschaft, die billig Zugang zu eigenem Öl und Gas hat und wo auch Solaranlagen billiger sind, weil die Sonne mehr scheint als bei uns, mit einem Land, das Öl und Gas teuer importieren muss. Dass wir unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch eine schwarze Null beim Wirtschaftswachstum halten konnten, ist doch eine großartige Leistung. Statt ständig über den Untergang der deutschen Wirtschaft zu sinnieren, sollten wir uns doch einfach mal stolz auf die eigene Schulter klopfen. Man kann doch auch mal wirklich stolz auf Deutschland sein. Man kann nämlich eine Wirtschaftskrise auch herbeireden. Natürlich müssen wir aber auch über neue Schulden diskutieren. Aber nicht wie ein Hühnerhaufen, ganz ohne irgendeinen Plan mit einer lethargischen Weltuntergangsstimmung, sondern wir müssen das wie ein starkes Land machen, das stolz ist und nun intelligent in Zukunftstechnologien investieren will.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei den Zukunftsthemen und reden mal über Energiewende und Klimaschutz. Hier hat die Ampel aus meiner Sicht einiges erreicht. Der Ausbau der Solarenergie ist wirklich sensationell gestiegen. Aber wir hatten auch eine lähmende Diskussion beim Heizungsgesetz und bei den E-Fuels. Und was den Klimaschutz angeht, da sagt selbst der Expertenrat für Klimafragen, dass wir unsere Klimaschutzziele so nicht schaffen werden. Aber fangen wir doch mal bei der Solarenergie und der Windkraft an. Da ist doch wirklich viel Positives passiert.
Ja klar, das wirklich Erwähnenswerte aus meiner Sicht ist aber, dass die Regierung endlich mal Ziele für den Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik formuliert hat, mit der wir eine Chance haben, auch 2045 wirklich klimaneutral werden zu können. Die Ziele der letzten Regierung, die waren so niedrig, dass es vollkommen unrealistisch war, auch nur ansatzweise damit irgendwelche Klimaschutzziele zu erreichen. Mit dem, was die GroKo an Ausbau geplant hatte, damit wären wir die nächsten 200 Jahre nicht klimaneutral geworden. Das wäre rechnerisch gar nicht möglich gewesen. Seit 3 Jahren gibt es also erstmals ein schlüssiges Konzept, wie wir jetzt 2045 klimaneutral werden können, wenn wir die Ausbaumengen am Ende auch erreichen, was ja nicht klar ist. Aber ja, 2045 ist auch ein bisschen zu spät, wenn man den Klimaschutz wirklich ernst meint und das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten will. Aber hey, es gibt ein Konzept, über 100 Jahre vorher als die letzte Regierung klimaneutral zu werden, und das ist doch was. Das unterscheidet die Ampel oder in dem Fall das Wirtschaftsministerium signifikant von der Opposition und der GroKo vorher.
Kein Wunder, dass dich das besonders freut. Du hattest ja in deinen Publikationen schon seit Jahren sehr hohe Ausbauziele für Solarenergie und Windkraft angemahnt. Anfangs wurdest du sogar aus Fachkreisen dafür belächelt. Jetzt finden sich ähnlich hohe Zahlen im Regierungskonzept.
Naja, ich meine, wenn du ehrlich bist, ist das eigentlich auch ganz einfach auszurechnen. Du kannst sagen, so viel macht die Sonne, so viel der Wind, der Rest, der ist dann halt fossil oder Atom. Und bei der GroKo hat das nie zusammengepasst. Da gab es bei den Ausbauzielen nie einen Pfad, der irgendwie zu den versprochenen Klimaschutzzielen geführt hätte. Und das ist jetzt anders. Ich würde sagen, wir haben erstmals ehrliche Ausbauziele, die mit den eigenen Klimaschutzzielen, wie immer die man auch finden mag, zusammenpassen und die auf tatsächlichen Zahlen und Fakten basieren.
Ehrlichkeit in der Politik? Eine ganz neue Idee. Gut, nach den Ausbauzielen wurden dann als nächstes viele Gesetze geändert, sodass der Ausbau der Photovoltaik richtig Tempo aufgenommen hat.
Richtig, denn vorher gab es wirklich richtig viele Bremsen in den Gesetzen. Es gab Umlagen, also Strafabgaben, wenn Menschen mit großen Solaranlagen den Strom selbst verbrauchen wollten. Der Anschluss kleiner Balkonsolaranlagen war so aufwendig, dass es viele Menschen abgeschreckt hat. Bei großen Freiflächenanlagen waren die staatlich vorgegebenen Ausschraubemengen für den Klimaschutz viel zu klein und all das hat man nun angepasst. Und das hat zu einem regelrechten Ausbauboom geführt. 2021 wurden nicht mal 6 Gigawatt an neuen Solaranlagen gebaut, 2023 waren es schon 14.
Gleichzeitig sind doch auch die Preise für die Solaranlagen weitergefallen.
Ja, aber das lag eher an der Überproduktion in China.
Trotzdem, heute ist es viel billiger, zu Hause Strom aus einer Photovoltaikanlage zu beziehen, sei es eine große Dachanlage oder eine kleine Balkonsolaranlage, also den Strom aus dem Netz zu beziehen. Das heißt, der Ausbau der Photovoltaik drückt inzwischen bei vielen Menschen die Stromrechnung, bringt also mehr Geld ins Portemonnaie und macht uns dazu auch noch unabhängiger von Stromimporten.
Ja, und das sorgt dafür, dass die Akzeptanz für den weiteren Ausbau der Photovoltaik inzwischen in Deutschland richtig, richtig hoch ist.
Heißt das, du glaubst, der Boom in der Solarenergie bleibt unter der Union unangetastet und er geht in gleicher Höhe weiter?
Nein.
Geht's auch etwas ausführlicher? Warum nicht? Du hast doch gesagt, wir brauchen den hohen Zubau, um unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Und die Union steht zum deutschen Klimaschutzgesetz, betont sie immer wieder. Und wenn die Akzeptanz hoch ist und auch CDU-Wählerinnen und Wähler gerne Solaranlagen bauen, die auch noch billig sind, warum sollte die Union das wieder abwürgen? Sie hat das zwar schon mal im Jahr 2012 gemeinsam mit der FDP gemacht, aber heute ist die Situation eine andere. Das macht doch heute aus Unionssicht keinen Sinn mehr.
Ja, ganz einfach. Weil Energiewende nicht bedeutet, einfach nur die Solarenergie weiter auszubauen. Für die Energiewende brauchst du viele Maßnahmen, die intelligent aufeinander abgestimmt sein müssen. Dazu brauchst du ein Konzept, einen Plan, Bausteine, die zusammenpassen und niemand, der nur platt und ohne Sinn und Verstand von Technologieoffenheit daherredet, nur weil es sich gut anhört und so einfach klingt. Wir bauen derzeit so viele Solaranlagen dazu, dass wir spätestens im übernächsten Jahr im Sommer mittags regelrecht im Solarstrom ertrinken werden. Und was brauchen wir dann, um den ganzen Solarstrom nicht einfach wegschmeißen zu müssen?
Speicher wären da sicherlich eine gute Idee, oder?
Ja, und davon brauchen wir viele, ganz viele und ganz schnell. Erst einmal muss die neue Regierung, am besten gestern, die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, schaffen, sonst kommen die nicht im nötigen Tempo. Dann brauchen wir möglichst schnell viele neue E-Autos und Wärmepumpen, die den überschüssigen Solarstrom verbrauchen. Bei E-Autos und Wärmepumpen wissen aber CDU und CSU ja noch gar nicht mal genau, ob sie die überhaupt gut finden sollen. Im Gegenteil, die wurden extrem schlecht geredet, weil man sich dann wieder von den Grünen mal abgrenzen wollte. Und wir brauchen variable Stromtarife und ein ganz neues Vergütungsmodell für Solarstrom und das auch möglichst gestern. Und wenn man das falsch angeht, dann war es das mit schneller Energiewende.
Das klingt so, als ob du in dieser Frage der Union wenig zutraust.
Oder wer auch immer dann sonst künftig das Wirtschaftsministerium leitet. In letzter Zeit fanden viele Gespräche im Wirtschaftsministerium statt, um diese Probleme anzugehen. Also ich habe den Eindruck, das Problem und die Dringlichkeit wird von den dort momentan Verantwortlichen verstanden. Da war ich noch vorsichtig optimistisch, dass die Probleme noch abgeräumt werden können vor der Wahl, aber jetzt... Nach dem GroKo-Aus passiert bis zur Wahl vermutlich nicht mehr viel und dann braucht es eine neue Regierung und auch die braucht noch mal ein paar Monate, bis sie handlungsfähig ist und dann brennt vielleicht auch schon die Hütte.
Ist das denn dann nicht ein Versäumnis der jetzigen Regierung, dass da nicht alles im ruhigen Fahrwasser ist?
Nein, also die jetzige Regierung hatte erstmal damit zu tun, alle Bremsklötze der Vorgängerregierung zu lösen, damit der Ausbau überhaupt flott kommt. Ja, und ohne Ausbau, na, da brauchst du auch nichts zu regeln. Und dann waren ja auch nebenbei noch so ein paar andere Krisen da, wie zum Beispiel die Energiepreiskrise, die zu lösen waren. Da hättest du nicht auch noch die Strommärkte regulieren und dort eingreifen können oder die Solarvergütung anpassen. Das wäre in der Energiekrise absolutes Gift gewesen. Und das Wirtschaftsministerium war ja dran, die aufpoppenden Probleme noch vor der regulären Wahl anzugehen.
Was du sagst, klingt ziemlich dramatisch. Fast so, als ob eine Bombe tickt. Worüber müssen wir uns denn dann große Sorgen machen?
Na, erstens erstmal technische Probleme. Derzeit werden richtig, richtig viele Solaranlagen zugebaut. Ja, und die liefern alle Mittag Strom, künftig immer mehr. Und dann haben wir einfach hohe Stromüberschüsse mittags. Die musst du dann im Zweifel auch abregeln können. Sonst haben wir ein Problem mit der Stromversorgung. Das geht bei großen Solaranlagen, aber bei kleinen Anlagen auf Hausdächern oder Balkonsolaranlagen, na, die laufen dann halt einfach ungeregelt weiter. Das war bislang nicht sonderlich schlimm, es waren ja nicht so viele Anlagen, aber wenn da jetzt noch ganz viele neue Anlagen dazukommen und das ohne Regeln, das heißt einfach Anlagen, die blind weiterlaufen, dann kann das im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass die gesamte Stromversorgung zusammenbricht. Eigentlich ist das nicht so richtig dramatisch, es ist ein lösbares Problem, aber man muss es halt angehen.
Die Gegnerinnen und Gegner der Energiewende und der Erneuerbaren werden deine Aussage sicher super finden und es dazu nutzen, den ganzen Aufwand für die Energiewende und die Investitionen in die Erneuerbaren als Fehler darzustellen und die Probleme als unlösbar darzustellen. Vermutlich werden sie dann so Dinge verbreiten, wie dass man sich nun echt Sorgen machen muss und einen Dieselgenerator kaufen soll.
Naja, ein Dieselgenerator ist generell keine gute Idee. Also wenn, dann eine Solaranlage mit notstromfähigen Batteriespeicher. Aber halt, erstmal keine Panik. Die Netzbetreiber werden die Lage schon im Griff behalten, da bin ich sicher, da gibt es fähige Leute, die sich auskennen. Aber es reicht, wenn die halt irgendwelche unkonventionellen Maßnahmen treffen müssen, das, was man vorher noch nie gemacht hat, das geht dann durch die Presse und das ist dann spätestens wirklich wieder ein gefundenes Fressen für Energiewende-GegnerInnen und KlimaskeptikerInnen. Und dann blockieren wir uns wieder mal selbst, statt mit hohem Tempo in die richtige Richtung zu laufen.
Du hast bei den Problemen mit erstens angefangen. Da gibt es offenbar noch ein zweitens und damit weiter Risiken?
Ja, zweitens ökonomische Probleme. Wenn künftig viele Solaranlagen mittags gleichzeitig Strom liefern, ja, dann geht der Strompreis an der Börse gegen Null. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage halt. Und wenn dann viele neue Solaranlagen immer weiter Strom ungeregelt einspeisen, dann kann das dazu führen, dass die Börsenstrompreise ins Negative rutschen.
Das ist doch aber nichts Neues. Gibt es nicht heute schon negative Strompreise? Das heißt, wenn es zu viel Strom gibt, bekommt man in der Zeit sogar noch Geld, wenn man Strom verbraucht? Das ist doch schon seit längerem immer wieder Gegenstand der Diskussion.
Ja, richtig. Das passiert auch schon, aber die Zeiten, die sind noch überschaubar. Wenn aber künftig bei viel zu viel Strom, also bei Überschüssen, viele neue ungeregelte Solaranlagen dazukommen, dann helfen die negativen Strompreise nicht mehr. Die helfen dann nicht mehr, dass der Verbrauch und die Stromerzeugung zusammenpassen. Es gibt also immer noch viel zu viel Strom und dann fallen die Strompreise immer weiter ins Negative. Theoretisch sind sogar minus 1000 Euro die Kilowattstunde möglich.
Das ist doch super. Ich bekomme dann 1000 Euro, wenn ich eine Kilowattstunde verbrauche, also eine Stunde den Toaster anschalte.
Naja, du natürlich nicht. Dazu verbrauchst du zu wenig Strom. Aber wenn du genug Strom abnimmst, dann natürlich klar.
Und wer bezahlt das Ganze dann?
Naja, das Geld, das kommt aus dem sogenannten EEG-Konto und das füllt derzeit der Staat aus dem Bundeshaushalt. Da können dann pro Stunde zig Millionen Euro zusammenkommen. Und wenn das wirklich passiert, dann ist das Geschrei groß. Ich sehe schon die Bildschlagzeile. Solaranlagenbesitzer ruinieren den Bundeshaushalt.
Ja, wenn man das weiß, dass das kommen kann, dann kann man doch sicher auch was dagegen unternehmen.
Ja, das zu verhindern ist eigentlich nicht so wirklich schwer. Man muss die Regel nur so ändern, dass alle Solaranlagen mittags bei Stromüberschüssen halt keine Vergütung mehr bekommen und nicht mehr einspeisen dürfen.
Ja, die Lösung klingt jetzt nicht so kompliziert, aber Verbote kommen nicht so gut an, wie wir wissen.
Nein, die Lösung ist wirklich nicht kompliziert. Außerdem handelt es sich hierbei nicht um Verbote, sondern um Regeln, die das System stabil halten. Und davon haben wir jetzt schon jede Menge. Die neuen Regeln muss man halt einfach beschließen und alles ist gut. Aber wie gesagt, die nächsten Monate passiert halt erstmal nichts mehr. Außerdem muss man beim Ändern der Regeln behutsam vorgehen, sonst wirkt man den Solarenergieausbau ab und dann war es das mit dem Klimaschutz. Denn wie du schon sagst, kommt es nicht so gut an, wenn dann plötzlich durch die Presse geht, dass es mittags für Solaranlagen keine Einspeisevergütung mehr gibt, dass es verboten ist, mittags Solarstrom einzuspeisen. Würde das für dich die Motivation steigern, Geld in eine neue Solaranlage zu investieren? Geht dann der Ausbau zurück, haben wir null Chance, unsere Klimaschutzziele zu schaffen.
Aber wenn es bei viel Sonnenschein keine Vergütung für die Solaranlagen mehr gibt, wie sollen die sich dann künftig überhaupt noch rechnen?
Auch das ist eigentlich kein Problem. Du stellst einfach einen Batteriespeicher neben die Solaranlage, mittags kommt dann der überschüssige Strom in den Speicher und nachts, wenn die Strompreise wieder hoch sind, na, dann geht der Strom ab ins Netz. Aber auch dafür muss man die Gesetze und Regeln anpassen.
Macht auch total Sinn und ist die Lösung für die Besserwisser im Netz. Ich habe hier jetzt extra nicht gegendert, denn da sind immer Männer, die immer und immer wieder posten. Und was machen wir danach, wenn die Sonne nicht scheint? Fazit. Wir brauchen also möglichst bald eine neue Regierung und dann auch noch eine, die den nötigen Willen und vor allem den nötigen Sachverstand hat, die Regeln und Gesetze so anzupassen, dass das System stabil bleibt, dabei in den Betrieb von Solaranlagen eingreift und die Menschen trotzdem motiviert, eher mehr als weniger Solaranlagen zu bauen.
Genau. Und jetzt weißt du, warum mir bestimmte Regierungskonstellationen Sorgen bereiten. Und dieses Paket richtig zu managen, na, das traue ich nicht allen zu.
Bei den anderen erneuerbaren Energien gibt es sicherlich ähnliche Probleme.
Naja, beim Wind ist die Situation zwar ähnlich, aber lange nicht so dramatisch, da der Ausbau hier viel langsamer erfolgt. Außerdem kann man große Windparks viel besser regeln als kleine private Solaranlagen. Da müsste die nächste Regierung erstmal dafür sorgen, dass überhaupt ausreichend Windkraftanlagen gebaut werden. Denn mit dem jetzigen Zubau, da haben wir überhaupt gar keine Chance, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist einfach viel zu wenig. Die neue Bundesregierung wird sich also mit Bayern und Baden-Württemberg anlegen müssen, damit dort der Windkraftanlagenausbau wirklich flott kommt. Vor allem in Söders und Aiwangers Bayern wird die Windkraft ja immer noch blockiert, was zu immer noch unterirdischen Ausbauzahlen führt.
Okay, über Söder und Aiwanger könnten wir uns jetzt noch stundenlang wundern. Lassen wir das besser. Schauen wir doch aber lieber jetzt mal auf die Automobilbranche. Die Verkehrswende allgemein ist ein richtig dickes Brett. Alle Punkte zu beleuchten würde jetzt hier viel zu lange dauern. Das werden wir bald nochmal in einem extra Podcast machen. Aber was muss passieren, um die Krise der Automobilfirmen deiner Meinung nach zu überwinden?
Ja, die Zukunft des Autos liegt ganz klar in der Elektromobilität und das ohne Wenn und Aber. Wie vorhin schon andiskutiert, ist das auch kein grüner Idealismus mehr, sondern China gibt da den Weg ganz klar vor. Da können Politikerinnen und Politiker noch so viel von Technologieoffenheit reden, wie sie wollen. Das ist einfach realitätsfremd und naiv. Die Preise für Batterien fallen atemberaubend schnell. Schon sehr bald werden Elektroautos billiger sein als vergleichbare Verbrenner. Und weltweit werden die Märkte schlagartig auf Elektroautos wechseln. In China passiert das ja gerade schon, was eine der Hauptursachen für die Krise der deutschen Autobauer ist, denn sie sind dort nicht mehr konkurrenzfähig. China ist der Hauptexportmarkt für deutsche Autobauer gewesen und bricht der weg, ist die deutsche Autoindustrie so gut wie tot.
Hier haben wir ein Versagen über alle Parteien hinweg, auch wenn Habeck schon 2021 gemahnt hat, dass die Autoindustrie aufpassen muss und möglichst schnell bezahlbare E-Autos liefern muss und sonst den Bach runtergeht. Die Regierung hat über Nacht die Förderung für E-Autos gestrichen und Union und FDP fällt nichts Besseres ein, als eine Diskussion über E-Fuels vom Zaun zu brechen. Die EU-Ziele für das Verbrenner aus stellen sie auch in Frage. Was erreichen sie damit? Dass die Menschen in Deutschland größtmöglichst verunsichert sind und keine E-Autos kaufen. Ich denke, wir sind dabei, den Automobilstandort Deutschland regelrecht selbst kaputt zu reden.
E-Fuels für Autos sind einfach völliger Nonsens. Das ist eine Diskussion jenseits jeglicher Physik. Genauso gut kannst du versuchen, mit Kaviar den Hunger der Welt zu lindern. Diese Diskussion, die muss endlich aufhören. Sonst verlieren wir unsere Autoindustrie, riskieren unseren Wohlstand und über Klimaschutz, da brauchen wir erst gar nicht mehr zu reden.
Wenn man sich die möglichen Regierungskonstellationen anschaut, sehe ich in dieser Frage aber schwarz.
Schönes Wortspiel.
Oh, war gar nicht beabsichtigt. Aber die Union wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Regierung beteiligt sein. Merz und Co. rufen dauernd zum Verbrennerretten auf. Und Jens Spahn hat gesagt, leider haben einige ehemalige VW-Lenker plötzlich alles auf die Elektroautokarte gesetzt. Sonst wäre die Autoindustrie nicht in der Misere, in der sie jetzt gerade steckt.
Ja, was soll ich sagen? Ich meine, die CDU hat ja durchaus auch fähige Menschen. Aber ein wirkliches Verständnis für die Ursachen und die nötigen Lösungen in der Energiekrise und in der Klimafrage, das kann ich bei Jens Spahn nicht erkennen. Aber vielleicht hat er ja noch andere unentdeckte Potenziale. Wir brauchen einen Neustart bei der Elektromobilität und entweder schaffen wir es, dass Deutschland den Rückstand zu China aufholt und wir in Deutschland eine neue Begeisterung für die Elektromobilität entfachen und damit einen breiten Heimatmarkt schaffen, oder es sieht ganz düster für große Teile der deutschen Autohersteller und die daran anhängenden Zulieferer aus. Von Klimaschutz brauchen wir dann im Verkehrsbereich natürlich auch nicht mehr zu reden.
Ähnlich düster ist die Situation im Heizungsbereich. Die Diskussion um das Heizungsgesetz war auch Gift für klimaneutrale Zukunftstechnologien. Und auch hier haben sowohl Medien als auch CDU, CSU und die FDP alles gemacht, um einen aufsteigenden, zukunftsfähigen Wirtschaftszweig kaputt zu machen oder zumindest abzuwürgen. Und das Debakel wird heute immer noch Robert Habeck in die Schuhe geschoben.
Naja, ja, das Heizungsgesetz wurde anfangs sehr schlecht kommuniziert. Das muss man den Grünen schon durchaus anlasten. Dann wurde es aber durch den Druck der FDP und der Opposition so zusammengestrichen, dass die deutschen Klimaschutzziele für 2045 völlig unerreichbar geworden sind und die Menschen wurden von Söder und Co. so verunsichert, dass Öl- und Gasheizungen regelrecht boomen und klimafreundliche Wärmepumpen Ladenhüter sind. Oh Mann, Öl und Gas, das wir importieren müssen, neuerdings auch von Donald Trump und mit dem wir dann auch gar keine Chance haben, klimaneutral zu werden. Und ja, die Wasserstoff-Story, die angeblich die Gasheizung klimaneutral machen soll, ja, das ist auch nur reine Volksverdummung. Spätestens wenn das Preisschild für den grünen Wasserstoff aufgerufen wird, ja, dann hat sich das Thema Wasserstoff beim Heizen erledigt.
Bleibt auch zu hoffen, dass die neue Regierung diese Diskussion wieder einfängt und die Fehler korrigiert. Aber da habe ich keine allzu große Hoffnung. Wobei, beim Klimaschutz haben wir durchaus noch einen Trumpf im Ärmel. Es sind Verfassungsbeschwerden wegen dem unzureichenden Klimaschutz beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Die werden hoffentlich im ersten Regierungsjahr der neuen Regierung entschieden. Und wenn das Verfassungsgericht bestimmt, dass das Klimaschutzgesetz nicht nur ein unbedeutendes Papier ist, sondern auch wirklich einzuhalten ist, dann wird der Druck auf die Regierung enorm steigen.
Ich glaube auch, das ist das realistische Szenario für wirksamen Klimaschutz in Deutschland. Es gibt eigentlich keine bessere Konstellation wie eine CDU-Regierung, die vom Verfassungsgericht gezwungen wird, die nötigen Maßnahmen für den Klimaschutz zu treffen. Dann können alle nicht mehr sagen, oh, die Grünen, die sind daran schuld, reine Ideologie. Wenn dann hoffentlich alle demokratischen Parteien diese Maßnahmen mittragen, dann lösen wir vielleicht die Blockaden beim Klimaschutz und der Einführung der Zukunftstechnologien in Deutschland völlig auf. Dann schaffen wir es in Deutschland vielleicht auch noch, bei den neuen Technologien führend zu werden und damit auch unseren Wohlstand zu erhalten.
Ich glaube, uns muss es endlich gelingen, mit den neuen Technologien und dem Klimaschutz eine positive Erzählung zu verbinden. Wir müssen weg von der ganzen Weltuntergangsstimmung, die sich leider auch in der Klimabewegung breit macht. Und wenn die CDU dann endlich vom höchsten deutschen Gericht gezwungen wird und kapiert, dass Klimaschutz kein ideologisches Thema der Grünen ist, sondern ein echtes Zukunftsthema der Menschheit, dann kann es endlich mal was werden.
Genau. Und die Herausforderungen durch die Klimakrise, die sind halt wirklich gigantisch. Aber wir haben die nötigen Technologien und wir beherrschen sie doch auch in Deutschland. Und wenn wir nun eine neue Aufbruchsstimmung und eine neue Begeisterung für die nötigen Transformationen schaffen, wenn die Regierung die nötigen Gesetze beschließt und auch das erforderliche Geld für die Transformation zur Verfügung stellt, zur Not halt auch auf Pump, dann kann die Zukunft doch viel besser aussehen, als wir uns das heute vorstellen können.
Wir können viele Dinge nicht mehr zurückdrehen in der Klimakrise, so ehrlich müssen wir sein. Aber wir müssen unseren Kindern und Enkeln zuliebe um jedes Zehntel Grad kämpfen und eben nicht den Kopf in den Sand stecken oder weiter Märchen erzählen oder die Augen verschließen. Wir können alle von einer Transformation profitieren, unseren Wohlstand erhalten und in einer neuen und klimaneutralen Welt auch eine friedlichere Welt schaffen. Wenn wir uns alle unterhaken und aufhören, Ängste zu schüren und Ängste lieber überwinden, dann kommen wir auch mit den Krisen zurecht, die sicher noch aufpoppen werden. Und mein Traum ist ja, dass endlich das Wissen in der Bevölkerung über diese mögliche Transformation, die sinnvollen Techniken und die Notwendigkeit von schnellem Klimaschutz ankommt und eine Mehrzahl dann auch gleich erkennt, wenn Politikerinnen und Politiker mal wieder massiv Ängste schüren, mit dem einzigen Hintergrund, Macht an sich zu reißen und ohne Rücksicht darauf, dass sie das Land destabilisieren und die Wirtschaft, unseren Wohlstand und den Klimaschutz in den Abgrund reißen.
Richtig. Und genau darum würde ich gerne nochmal das Thema schwarze Null aufgreifen, das uns in Deutschland so sehr beschäftigt und sogar die Regierung gesprengt hat. Ich glaube, wir führen derzeit in Deutschland einfach nur die völlig falschen Diskussionen.
Aber die schwarze Null und die schwäbische Hausfrau wird doch auch von der Union immer und immer wieder aufs Tablett gebracht. Hält die schwarze Null auch unter einer unionsgeführten Regierung? Was meinst du?
Ja, das würde mich sehr, sehr wundern. Ich meine, vor der Wahl werden sie das noch hochhalten, aber danach... Alleine wenn wir nicht wollen, dass Russland die Ukraine übernimmt und danach das nächste Land überfällt, möglicherweise sogar ein NATO-Land, werden wir richtig viel Geld anpacken müssen, jetzt wo Donald Trump Präsident ist. Das bekommst du mit Zusammenstreichen des Bürgergelds nicht ansatzweise hin. Ich würde mich freuen, wenn in dieser Frage endlich mal ehrlich und nicht populistisch kommuniziert würde.
Die Union steht in der Ukraine-Frage recht eindeutig zu einer weiteren umfangreichen Unterstützung. Aber es gibt in Deutschland aus dem Spektrum der AfD und der BSW auch andere Stimmen, die auch in der SPD und der CDU in Ostdeutschland Gehör finden. Sie meinen, wir dürften nicht immer mehr Geld für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeben, sondern sollten das Geld besser in Deutschland einsetzen.
Ja, ich meine, was ist denn die Alternative? Ich meine, Donald Trump ist doch Europa scheißegal, um das mal ganz drastisch zu sagen. Es würde mich sehr stark wundern, wenn er die Ukraine-Hilfe nicht runterfährt. Jetzt gilt wieder America first. Da hat die Ukraine keinen Platz mehr. Und wenn wir nicht reagieren, wird die Ukraine relativ schnell den Krieg verlieren. Dann geht die Ukraine an Russland oder zumindest die für Russland interessanten Teile. Und dann hört Putin mit seinen Aggressionen auf und führt ein ruhiges Leben in einem seiner Paläste? Ich meine, wohl kaum. Es sprechen allein schon ökonomische Gründe dagegen, dass er seine Aggressionen einstellt.
Was meinst du damit? Der Krieg ist doch auch für Russland sehr teuer. Wäre es da nicht für Russland sinnvoll, das Geld wieder ins eigene Land, die Infrastruktur, Schulen, Bildung und Zukunftstechnologien zu stecken?
Ja, wenn das mal so einfach wäre. Russland hat voll auf Kriegswirtschaft umgestellt. 40% des gesamten Staatshaushalts gehen inzwischen in Verteidigung oder Angriff, wie man das immer sehen will, und in nationale Sicherheit. 40%. Da kannst du nicht über Nacht sagen, oh, liebe Rüstungsunternehmen und Militärs, die Party ist vorbei. Schon gar nicht Putin. Das kannst du nur machen, wenn ein Land kriegsmüde ist. Und das sehe ich in Russland nicht. Momentan sitzt Putin richtig fest im Sattel. Aber wenn er sich es mit den Militärs verscherzt, muss er dann nicht damit rechnen, dass er aus dem Amt gedrängt wird? Oder wie es in Russland üblich ist, einfach mal aus dem Fenster fällt?
Du meinst also, Putin wird die Militärausgaben auch nach dem Krieg noch so hochhalten? Hunderttausende von Russen wurden im Krieg doch schon getötet und verkrüppelt. Sollte es da nicht auch den Wunsch nach Frieden geben?
Also Menschenleben spielen bei Putins Überlegungen offenbar überhaupt gar keine Rolle. Die anderen Dinge halt schon. Vielleicht werden die Militärausgaben sogar etwas abnehmen, aber ja, sie werden hoch bleiben.
Und was macht dann Putin mit all den Waffen, die er nicht mehr in der Ukraine einsetzen muss?
Und genau das ist die Frage. Na, erstmal wieder die Bestände auffüllen. Und dann? Ich bin sicher, ein nächster bewaffneter Konflikt wäre praktisch vorprogrammiert, sicher auch wieder in Europa.
Wird er auch NATO-Staaten angreifen?
Naja, das kommt auf die USA an, aber was willst du von einem Donald Trump schon erwarten? Natürlich wird Putin bei dieser Konstellation provozieren. Vielleicht wird er erstmal eine unbewohnte Insel im NATO-Gebiet irgendwo in der Ostsee besetzen oder eine Grenze um ein paar Meter verschieben, keine Ahnung. Und dann wird er einfach schauen, was passiert. Werden wir dann nicht gleich den NATO-Bündnisfall ausrufen, bei dem vielleicht Donald Trump einfach nur mit den Achseln zuckt? Na dann kommt der nächste Schritt. Dann noch einer und wenn Europa Schwäche zeigt, dann schlägt er richtig zu. Nur wenn es für ihn völlig aussichtslos ist, den Konflikt gewinnen zu können, dann wird er davon absehen. Und das spricht leider dafür, massiv in die Verteidigung zu investieren. Ich würde das Geld auch viel lieber in sinnvollen Bereichen sehen.
Nun denken viele, Russland ist groß und mächtig. Ohne die USA könnten wir so einen Konflikt doch nicht gewinnen oder gar Russland glaubwürdig abschrecken.
Ja, das ist doch völliger Quark. Genau das verstehe ich nicht. Das russische BIP ist gerade mal so groß wie das von Italien. Russland ist, was seine Wirtschaft angeht, ein Zwerg.
Mit BIP meinst du das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung des Landes.
Richtig. Und das BIP von Deutschland alleine ist mehr als doppelt so groß wie das von Russland. Und wir machen uns gedanklich wieder mal richtig, richtig klein. Und wir sind nicht mal alleine. Das BIP der EU ist mehr als 8-mal so groß wie das von Russland. Die EU hat auch 3-mal so viel Einwohnerinnen und Einwohner. Russland hat über Jahre hinweg einfach nur mehr Waffen gehortet als Europa und Waffenarsenale. Ja, die lassen sich nicht über Nacht einfach auffüllen, wenn es zu einem Konflikt kommt. Da müssen wir vorbauen, leider. Aber wenn sich Europa einig ist und strategisch vorgeht, dann hat doch Russland überhaupt gar keine Chance, irgendeinen Konflikt zu gewinnen. Darum versucht ja Russland auch permanent, uns in Europa zu spalten und Parteien wie BSW oder AfD stark zu machen, um uns auf diese Art und Weise zu schwächen. Wenn wir den Frieden in der EU erhalten wollen, dann dürfen wir das nicht weiter zulassen.
Herausfordernde Zeiten, aber wie du schon sagst, Deutschland ist ein großes und starkes Land. Und wenn wir in Europa gemeinsam an einem Strang ziehen, dann müssen wir auch keine Angst vor Putin haben.
Genau. Und darum müssen wir einfach vorbereitet sein. Donald Trump und Wladimir Putin sind doch im Prinzip beide ziemlich berechenbar. Beide spielen damit, Angst und Schrecken mit ihren Aussagen zu verbreiten, Gegnerinnen und Gegner in Schockstarre zu versetzen und dann knallhart ihre Interessen durchzusetzen. Für mich ist Donald Trump nur ein gekränkter, narzisstischer alter Mann. Für einige Menschen in den USA wird seine Präsidentschaft nicht angenehm, ganz klar. Aber wir können uns doch einfach mal eine große Tüte Popcorn hier in Deutschland holen und die zweite Staffel Trump-Show genießen. Es wird richtig skurril werden, da bin ich mir sicher. Da brauchst du kein Netflix mehr, die Tagesschau ist künftig besser.
Naja, Donald Trump kann durchaus auch Entscheidungen treffen, die auch Auswirkungen auf uns haben. Er will zum Beispiel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Das macht vielen Menschen Sorgen.
Ich halte das sogar für positiv. Wenn er in dem Abkommen drin bleibt, dann nimmt er doch nur an den Klimaschutzberatungen teil, um dort absolutes Chaos zu verbreiten. Da ist es doch viel besser, wenn er ganz raus ist. Und auch ohne Donald Trump lässt sich beim Klimaschutz viel umsetzen. Denn an einem schnellen Ausbau der billigen Solarenergie, da kommt auch Donald Trump in den USA nicht vorbei. Und dann schauen wir doch mal. Donald Trump als abschreckendes Beispiel könnte den Demokratien auf der Welt doch neuen Auftrieb geben. Ich bin sicher, dass die Welt in 4 Jahren eine andere sein wird. Die Menschen werden genug von Donald Trump haben. Immer wenn das Pendel mal kräftig in eine Richtung ausschlägt, schwingt es danach umso kräftiger wieder in die andere Richtung.
Dann hoffen wir mal, dass du mit deinem unzerstörbaren Optimismus recht behalten wirst. Wir werden die Entwicklung auf alle Fälle weiter in unserem Podcast beobachten und auf YouTube und in den sozialen Netzwerken kommentieren.
Genau das machen wir. So, das war's mal wieder für heute. Gerne könnt ihr auf YouTube in den Kommentaren weiter diskutieren. Lasst uns einen Like da und abonniert unseren Kanal auf einer der Podcast-Plattformen und natürlich auch auf YouTube. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss auch von mir.